Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl. Zwei Städte reklamieren den Universalkünstler Leonardo da Vinci heute für sich: Florenz und Mailand. Nach seinen Anfängen in der Toskana lebte der Künstler immerhin 17 Jahre zwischen 1482 und 1499 in der Stadt in der Po-Ebene und entwickelte sich dort zum Allrounder, zum Naturforscher, zum ideenreichen Gestalter von Festen und, last but not least, zum herausragenden Künstler, insbesondere in der Malerei, die er als die höchste Kunst ansah. Leonardos Dienstherr Ludovico Sforza war nicht nur ein Patron der Künstler, er war auch ein Mann, der permanent seine Macht behaupten musste. Intern gegen seinen Neffen, in dessen Namen er regierte, bis dieser unter mysteriösen Umständen 1494 starb, extern gegen den französischen König Karl VIII. Als der Mailänder Fürst 1495 gegen den Franzosen in die Schlacht zog, ließ er kurzerhand die Bronze, die eigentlich für ein Standbild seines Vaters gedacht war, zu Kanonen gießen. 1499 musste er sich jedoch der französischen Übermacht geschlagen geben und starb in Gefangenschaft. So endete kurz vor Beginn des 16. Jahrhunderts die Mailänder Renaissance, und Leonardo verließ die Stadt. Seine Produktivität erstreckte sich in diesen Jahren nicht nur auf ingenieurstechnische Untersuchungen und Proportionsstudien, wie die berühmte Zeichnung des vitruvianischen Menschen, die inzwischen weltweit zum Symbol für den Allrounder avanciert ist. Leonardo erhielt in Mailand auch Aufträge für Gemälde, die heute zu seinen bekanntesten Schöpfungen gehören, wie die um 1490 entstandene Dame mit dem Hermelin, die Cecilia Gallerani darstellt, eine Mätresse Ludovicos. Sie ist ebenso wie die drei anderen Frauenporträts Leonardos derzeit in unserer Ausstellung Leonardos Welt in Originalgröße zu sehen. Besonders geschätzt wird aber das Abendmahl, das Ludovico Sforza für das Refektorium des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Auftrag gab. Es sollte ein Glanzlicht in diesem Kloster setzen, das als Grablege der Sforza geplant war, und gleichzeitig den Machtanspruch der Familie betonen, deren Wappen Leonardo gemeinsam mit den Verwandten der Este und der Habsburger über dem Abendmahl malte. Ein Augenzeuge veröffentlichte später einen Bericht über die Arbeit des Künstlers. Er pflegte am frühen Morgen aufs Gerüst zu steigen und vom Sonnenaufgang bis zur Dämmerung kein einziges Mal den Pinsel aus der Hand zu legen. Darüber vergaß er Essen und Trinken und malte ununterbrochen. Dann vergingen wieder 2, 3 oder 4 Tage, in denen er keine Hand ans Werk legte, aber doch 1 oder 2 Stunden davor verweilte, in denen er es nur betrachtete, erwog und im Zwiegespräch mit sich selbst prüfte und beurteilte. Hier zeigt sich eine Arbeitsweise, die für Leonardo typisch scheint. Er nahm sich Pausen, meditierte über sein Werk und kam nicht zügig voran. Die damals übliche Freskotechnik, bei der die Farbe auf den noch feuchten Putz aufgetragen wurde, war für diesen Künstler wenig geeignet, weil sie zur Eile zwang. Stattdessen experimentierte Leonardo mit einem schnell trockenen Tempera-Öl-Gemisch, das jedoch einen großen Nachteil hatte. Bereits 1517 vermerkte ein Besucher des Refektoriums: "Es ist ein ganz hervorragendes Werk, obwohl es anfängt, sich zu zersetzen. Ich weiß nicht, ob wegen der Feuchtigkeit, die die Mauer abgibt, oder durch eine andere Unachtsamkeit." Trotz des prekären Zustands war das Werk schon kurz nach seiner Fertigstellung hoch berühmt. Ludwig XII. Von Frankreich, der nach der Eroberung Mailands im Jahr 1503 vor dem Bild stand, wollte es sogar mit in seine Residenz an der Loire nehmen, begnügte sich aber letztendlich mit einer Kopie. Auch der Mathematiker Luca Pacioli, ein Lehrer und Freund Leonardos, begeisterte sich an der Lebensechtheit der Darstellung. "Man kann sich die Apostel gar nicht mit lebhafterer Aufmerksamkeit der Stimme lauschend vorstellen, welche gerade die unwiderlegliche Wahrheit ausspricht. Einer von euch wird mich verraten." Daraufhin scheinen alle mit tiefen und betrübten Erstaunen zu sprechen, so angemessen hat sie unser Leonardo mit seiner begnadeten Hand angeordnet. Giorgio Vasari, der Vater der Kunstgeschichte, schrieb eigentlich über Leonardo wenig Schmeichelhaftes. Er hätte großen Gewinn in den Wissenschaften und ihren Prinzipien erzielen können, wäre er nicht derart wechselhaft und unbeständig gewesen. Doch über das Abendmahl äußerte er sich 1550 in seiner Vita des Künstlers erstaunlich positiv. Das Werk wurde von den Mailändern stets in höchster Verehrung gehalten und ebenso taten dies auch alle Fremden, weil es Leonardo gelungen war, seine Vorstellung von dem Moment wiederzugeben, als jener Verdacht den Kreis der Apostel beunruhigte und sie nach demjenigen suchten, der ihren Lehrer verraten würde. So spiegeln die Gesichter Liebe, Angst und Empörung wider und auch den Schmerz über ihr Unvermögen, die Haltung Christi zu begreifen. Dies ruft nicht weniger Bewunderung hervor, als auf der anderen Seite der Anblick von Starrsinn, Hass und Verrat in der Gestalt des Judas. Selbst im kleinsten Detail zeigt das Werk eine unglaubliche Sorgfalt in der Ausführung, und sogar das Gewebe des Tischtuchs ist auf eine Weise nachgeahmt, dass auch echtes Leinen nicht wirklicher aussehen könnte. Soweit Giorgio Vasari. Anstelle der Einsetzung der Eucharistie, die bei älteren Abendmahlsdarstellungen im Vordergrund stand, ist es der Moment der negativen Verkündigung. Jesus offenbart den Jüngern nicht nur den künftigen Verrat, sondern auch die Tatsache, dass einer von ihnen es sein wird, der ihn begeht. Im Evangelium des Matthäus heißt es: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Die Reaktion der Jünger wird wie in einem Schnappschuss eingefangen. Erregung, Zorn, Erstaunen, aber auch der Schreck, der Judas erfasst, welcher sich mit dem Lohn für den Verrat in der Hand zurücklehnt und zu Jesus auf Distanz geht. Keiner der Jünger trägt einen Heiligenschein, während bei anderen zeitgenössischen Darstellungen des Themas nur Judas ohne dieses Symbol erscheint. Die Florentiner Künstler positionierten Judas zudem an der Vorderseite des Tisches und kennzeichneten ihn so als Außenseiter. Bei Leonardo bleibt für einen unvoreingenommenen Betrachter jedoch zunächst offen, wer der Verräter ist. Erst bei genauerer Betrachtung fällt der Geldbeutel in seine Hand als Symbol der Habgier auf. Auch die dunklere Gesichtsfarbe unterscheidet Judas von den anderen Tischgenossen. Die Realitätsnähe, die sich in der Gestik und Mimik ausdrückt, die in Gruppen angeordneten Apostel und die damit verbundene Dynamisierung des Geschehens sind Ausdruck der Mühe, die der Künstler auf die bewegten und ausdrucksstarken Figuren verwendete. In seinem Buch von der Malerei schrieb Leonardo, dass man sich beim Spazierengehen die Stellungen und Gebärden der Menschen anschauen und sie skizzieren solle, um die Zeichnungen später auszuführen und zu vervollständigen. Mit der daraus resultierenden individuellen Darstellungsweise unterschied sich Leonardos Abendmahl unverwechselbar von den Bildern seiner Zeitgenossen, die oftmals nur sich selbst oder stereotype Figuren in verschiedenen Posen wiedergaben. Schließlich ist das Bild nach den Gesetzen der Zentralperspektive konstruiert, einer herausragenden Eigenschaft der Renaissance-Malerei. Wie auf einer Bühne sitzen Jesus und die Jünger in einem sich nach hinten öffnenden Raum mit 4 Türen auf jeder Seite und 3 Fenstern im Hintergrund, die einen Blick in die natürliche Umgebung bieten. Alle Fluchtpunkte laufen dabei im Haupt Christi zusammen, sodass die Perspektive auch als Bedeutungsträger fungiert. In einzigartiger Weise inszeniert Leonardo das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern, das gleichzeitig real und dramatisch erscheint. Bedenkt man, dass es sich bei dem Refektorium um den Speisesaal der Mönche handelte, wird ihr gemeinschaftliches Mahl auf einer höheren Ebene wiederholt. Das zeitgenössische Geschehen erhält einen sakralen, überzeitlichen Kontext. Ursprünglich gab es wohl drei Eingänge in das Refektorium, einen in der Ostwand und zwei in der Nordwand, direkt unterhalb des Abendmahls. Viele Mönche werden daher direkt unter diesem Bild in den Raum gekommen sein und wurden dadurch selbst Teilnehmer der Ankunft der Jünger und Angeklagte des Verrats. Die Dominikaner waren in Italien auch für die Inquisition zuständig, sodass das Refektorium nicht nur als Speisesaal der Mönche, sondern auch als Gerichtsort diente. Als die Gegenreformation die Verfolgung Andersdenkender anheizte, wurde für solche Prozesse der zentrale Durchgang im Speisesaal des Klosters um die Mitte des 17. Jahrhunderts erweitert. Sogar die Beschädigung des mittleren Teils des Abendmahls nahm man dafür in Kauf. Noch größer war die Bedrohung des Wandbildes in Kriegszeiten. Nach dem Sieg über Österreich proklamierte Napoleon in Norditalien die Cisalpinische Republik und löste den Konvent auf, woraufhin das Refektorium zeitweilig als Stall oder Heuschober genutzt wurde. Erst 1934 kam das Kloster wieder in den Besitz der Mönche, während das Refektorium mit dem Abendmahl ein staatliches Museum wurde. Im Zweiten Weltkrieg errichtete man vorsorglich eine Wand mit Sandsäcken vor dem Bild, was sich als sinnvolle und notwendige Maßnahme herausstellte. Denn als im August 1943 englische und amerikanische Flieger ihre Bomben auf das faschistische Mailand warfen, wurde das Kloster Santa Maria delle Grazie schwer beschädigt. Die Ostwand, durch die man heute den Raum betritt, ist ebenso modern wie die Decke. Die Dekorationen der Westwand sind schwer beschädigt. Doch das Abendmahl und sein Pendant an der Südwand, eine Kreuzigungsszene des Mailänder Künstlers Giovanni Donato da Montalfano aus dem Jahr 1495, blieben erhalten. Leonardos Abendmahl befindet sich nicht in einem der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglichen Raum. Aber bis heute kann das Refektorium von kleinen Gruppen besucht werden. So wurde das Abendmahl als einziges der Werke Leonardos schon kurz nach seiner Fertigstellung kopiert und in Stichen reproduziert. Bereits zu Lebzeiten des Künstlers galt das über 4 Meter hohe und 9 Meter breite Wandgemälde als Meilenstein der Kunstgeschichte. Ein Besuch im Mailänder Kloster gehört seit jeher zu jeder Bildungsreise nach Italien, wie auch Johann Wolfgang von Goethe 1788 notierte. Es ist in seiner Art ein einzig Bild und man kann es mit nichts vergleichen. Seit dem 20. Jahrhundert hat Leonardos Abendmahl seine Bedeutung als berühmtestes Kunstwerk allerdings verloren. Diesen Rang lief ihm die Mona Lisa ab. Weiterhin ist es aber das am häufigsten restaurierte Werk Leonardos, dessen Farbe sich bereits kurz nach der Fertigstellung vom Grund löste und abblätterte. Mindestens 11 Restaurierungen hat das Bild in den vergangenen 500 Jahren über sich ergehen lassen. Bei der letzten Maßnahme Ende der 1990er Jahre konstatierten die Restauratoren schließlich, dass nur noch etwa 20% der Farbfläche vom Meister selbst stammten. Bis in die Gegenwart wird es immer wieder kopiert und variiert. Kein anderes Werk Leonardos wurde so oft Gegenstand einer künstlerischen Auseinandersetzung. Der berühmteste Stich stammt aus dem Jahre 1800 und trug als erste Massenreproduktion des Da Vinci-Bildes zur Popularität des Abendmahls wesentlich bei. Seither ist es in immer neuen Variationen allgegenwärtig und nicht nur Teil eines elitären kulturellen Erbes, sondern auch der Alltagskultur. Nachahmungen in allen möglichen Materialien wie Holz, Glas, Kunststoff, Eisenkunstguss, Wachs, Porzellan, Salz oder Schokolade sind Zeugen einer anhaltenden Popularisierung. Im 19. Jahrhundert war das Abendmahl sogar Teil einer frühen Popkultur. Emma de Burgh, eine Pionierin der Körperkunst, ließ sich die Darstellung spektakulär auf dem Rücken tätowieren und stellte diese in Europa zur Schau. Der Grund für die andauernde Beliebtheit ist weniger in der biblischen Thematik zu suchen, als in der Spannung der dargestellten Person zwischen Individualität und Gemeinschaft, zwischen innerer und äußerer Haltung. So sei es Leonardo gelungen, schrieb der Philosoph und Soziologe Georg Simmel 1905, aus individuellen, absolut verschiedenen und dabei gleichberechtigten Persönlichkeiten eine organische Geschlossenheit und Einheit zu schaffen. Der Künstler habe das Lebensproblem der modernen Gesellschaft in der Kunst gelöst, denn, so Simmel, ein äußeres Ereignis veranlasst jeden einzelnen von ihnen zur vollen Entwicklung und Offenbarung seiner individuellen Eigenart, ohne die Gruppe damit zu verneinen. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, hat 1913 in seinem Vortrag Leonardos geistige Größe am Wendepunkt zur neueren Zeit besonders den Gegensatz zwischen dem dunklen Judas und dem hellen Jesus hervorgehoben. Nichts erklärt uns recht das Dunkel auf dem Gesichte des Judas. Ebenso wenig scheint das Sonnenhafte der Christusgestalt berechtigt zu sein. Der Maler hat wohl dahin gestrebt, wahrmachen zu können, dass in diesen beiden Gegensätzen Jesus und Judas Licht und Finsternis nicht von außen, sondern innerlich motiviert uns entgegentreten. Soweit Rudolf Steiner. Für viel Wirbel sorgte in den letzten Jahrzehnten die Verwendung des Motivs in der Werbung. So wurden 1983 für die Kampagne des Films Die Rückkehr der Jedi-Ritter die Jünger durch Star Wars-Charaktere mit Darth Vader als Judas ersetzt. Das letzte Abendmahl fand auch schon bei McDonald's statt. Ja, eine Werbekampagne für Jeans von Otto Kern nutzte das Motiv gleich in 4 Variationen. Hier reihten sich halbnackte weibliche oder männliche Mannequins um ein junges weibliches oder männliches Christusmodell. Das ging der katholischen Kirche zu weit. Die Jeans-Werbung verletze religiöse Gefühle, ja missbrauche religiöse Inhalte und biblische Darstellungen, konstatierte 1994 die Deutsche Bischofskonferenz. Warum aber findet gerade dieses Bild Leonardos eine solche Resonanz? Eine Antwort darauf lieferte 2012 Stefan Bauernschmidt. Individuell zu sein, diese Individualität seiner Persönlichkeit zu bewahren und dennoch Teil der Gemeinschaft zu sein, stellt die Hauptaussage der aktuellen Abendmahlsinszenierung dar. Diese Lesart macht Abendmahlsinszenierung so attraktiv für die Werbung. Neben Werbekampagnen und unzähligen Reproduktionen auf Tassen, T-Shirts und anderen Konsumartikeln reizt das Bild auch weiterhin zur künstlerischen Auseinandersetzung. Wie die Verfremdung in der Werbung hat das Bild La Cena oder der Heliant des Schweizers Wilhelm Schmid heftige Reaktionen ausgelöst. Bei seiner ersten Ausstellung in Genf 1946 wurde es nach kurzer Zeit auf Initiative der Schweizer Bundesregierung wegen Gotteslästerung wieder abgenommen und auch bei späteren Präsentationen als blasphemisch verurteilt. Das monumentale Gemälde zeigt 13 gut gekleidete Männer, die sich zu einem Festmahl versammelt haben. Die üppige Tafel mit Fleisch, Fisch, Käse, Brot und Wein steht im Kontrast zu den in sich gekehrten Gestalten mit ausdruckslosen Augen. Keiner der Tischgenossen ist als Judas gekennzeichnet, keiner zeigt Emotionen. Jesus sitzt nicht mehr zwischen 11 Getreuen und einem einzigen Verräter, sondern ist in eine Gemeinschaft von Judasen geraten. Statt Solidarität steht das üppige Mahl im Vordergrund, mit einem einsamen Jesus im Zentrum. Salvador Dalí verlagerte 1955 seine Version, das Sakrament des Abendmahls, in einen irrealen Raum, dessen viergeteilte Fensterfläche einen Blick in die Landschaft und den Himmel bietet. Vor dieser Kulisse sitzt die Lichtgestalt Jesus mit erhobenem Finger, während die Jünger ihre Häupter betend auf den Tisch gesenkt haben. Anders als Leonardo betont Dalí jedoch nicht den Moment der negativen Verkündigung, sondern die Einsetzung der Eucharistie mit Brot und Wein. Auch Ben Willikens verwendete Leonardos Abendmahl seit den 1970er Jahren mehrfach als Vorlage. Das monumentale Leinwandgemälde gleichen Titels reduziert die Darstellung auf den Raum und den Tisch. Jesus und seine Jünger fehlen. Die seitlichen Türen sind hermetisch verschlossen, nur im Bildraum öffnen sich ein Durchgang und zwei Fenster auf einen weiten, lichtdurchfluteten Raum. Das zentrale Thema des Künstlers ist die Auseinandersetzung mit der Zentralperspektive, ihrer Entdeckung im 15. Jahrhundert und ihrer Ablehnung im 20. Jahrhundert. Er selbst hat sein Anliegen folgendermaßen beschrieben. Ich male seit Jahren Innenräume von Innenräumen von Innenräumen und frage nach ihren leeren Zentren. Ihre Mitte scheint mir war einst ausgefüllt mit dem Bild des Menschen als dem Zentrum der Welt, dem Maß aller Dinge. Oder war das auch nur ein Traum von den Kollegen der Renaissance? Mir ist das Menschenbild abhanden gekommen. Der einzelne Betrachter, das Individuum, ist die Figur, die zu meinem Bild gehört. Hier erhoffe ich einen Dialog. Die Interaktion findet also nicht mehr im Bild statt, sondern zwischen Bild und Betrachter. Im Vortragssaal des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt hat Willikens Werk einen perfekten Ort gefunden. Hier reduziert es sich nicht auf die Variation eines berühmten Bildes, sondern reflektiert das Verständnis des Raumes. Auch Andy Warhol setzte sich kurz vor seinem Tod intensiv mit Leonardos Abendmahl auseinander. 1986 entstand seine letzte Bilderserie, um in Mailand in der Nähe des Originals Warhols eigene Version der berühmtesten künstlerischen Bearbeitung des Themas zu präsentieren. Wie immer bei Warhol geht es um Ikonisierung, Aktualisierung und Kommentierung. In der großformatigen Adaption The Last Supper, Camel 57, reduzierte er die Darstellung auf Umrisse wie eine Vorlage aus einem Malbuch. Zudem verband er das Bild mit Logos, nämlich mit dem Tier der Zigarettenmarke Camel und der 57 aus einer Reihe von Produkten des Ketchup-Königs Henry Heinz. Neben monochromen Siebdrucken reproduzierte er den Jesuskopf aus Da Vincis Vorlage 112 Mal und reihte die Köpfe nebeneinander auf, wie er es schon über 20 Jahre zuvor mit seinen berühmten Campbell's Soup-Dosen getan hatte. Er eignete sich Motive aus Konsum, Massenmedien und Kunstgeschichte an. Suppendosen, die Colaflasche, Marilyn Monroe oder das Abendmahl von Leonardo da Vinci und machte Pop daraus. So ist das über 500 Jahre alte Wandgemälde zwar in einem bedenklichen Zustand, aber künstlerisch immer noch eine Herausforderung und aktuell.